aus Dresden, lieber Lars.
Oh, hallo.
Es wirkt doch ein bisschen gespielt von mir. Aber es ist eigentlich doof, wenn man das irgendwie so terminiert oder wenn man das unter einem Thema, also unter einem Jahreszeitenthema stellt, weil ich auch festgestellt habe, dass selbst unsere alten Folgen durch das ganze Jahr komplett durchgehört werden.
Naja, man kann sich ja trotzdem eine weihnachtliche Folge reinziehen. Also jetzt ist ja
mitten
die Frage,
im Sommer.
Mitten im Sommer, manchmal hat man ja Bock, oder? Aber die liegt ja jetzt quasi auf Halde. Nee, also liegt jetzt, ist ja jetzt. Und da kann man auch in einem Jahr sagen, okay, ist ach Mensch, Weihnachtsfolge, stimmt, gucken wir hier. Oder man ist dann eben schon im nächsten Jahr, im Oktober, in vorweihnachtlicher Stimmung. Also dann, wenn das Gebäck in die Läden kommt, dann kann man auch schon mal so eine Folge hören. Jetzt ist aber die Frage, also jetzt geht es ja um unsere Performance. Beschäftigen wir uns inhaltlich mit Weihnachten oder?
Nee, würde ich gar nicht. Also, nee, vielleicht später, aber weil ich gerade neben Weihnachtsthema drin bin, weil ich frisch aus dem Interviewtermin rauskomme, wo es wieder einmal, und ich finde es auf der einen Seite leidlich, auf der anderen Seite interessant, weil man natürlich viel und auch viele Gedanken bewegen kann, wo es wieder mal um Glühwein ging. Das soll auf keinen Fall Thema der heutigen Folge werden.
Auf gar keinen Fall, bitte.
Alljährlich ist es ein Riesenthema, wenn du irgendwas mit Wein zu tun hast und weil dieses Glühwein ja Wein letztlich im Namen hat, dann fühlt sich jemand genötigt, dich da in irgendeiner Form zu befragen, was du denn persönlich von Glühwein hältst und woran man einen guten Glühwein erkennen kann. Oder aber vielleicht können wir es so gefühlte 2,5 Minuten doch, weil ich gerade so in der Emotion drin bin.
Also den guten Glühwein erkennt man daran, dass er dir am nächsten Tag nicht wehtut. Punkt 1. Punkt 2. Ich kann leider zu Glühwein nicht viel sagen, da ich das im Prinzip nicht trinke oder wirklich nur ganz selten oder wenn man wirklich völlig durchgefroren ist und es gibt nichts anderes, weil es warm ist und dann okay, aber ansonsten kann ich dem tatsächlich nicht viel abgewinnen.
Ja, also grundsätzlich ist es oftmals eine Frage
auch Kollegen der Menge. Bei uns, die auch dann so in der Vorweihnachtszeit immer so irgendwas mitbringen und dann wird das irgendwie erwärmt und nein. Entschuldigung, ich wollte jetzt die vorweihnachtliche Stimmung nicht kaputt machen, aber naja.
Nee, du, deine Meinung und deine Sache
spielt ja keine Rolle.
Auch wenn ich kein großer Glühwein-Fan bin und im Jahr wahrscheinlich nur 1 bis 2 trinke, konsumiere, ist manchmal ein schöner Grog fast noch interessanter als ein Glühwein, weil er eben auf eine andere oder in einer anderen Form wärmt oder eine heiße Zitrone oder wie auch immer. Aber
stimmt, wenn also es ein toller Glühwein ist. Bin ich bei dir, also wenn großartig. Du so auf einer Almhütte bist, wenn du völlig durchgefroren bist, super, aber mit heißer Zitrone auch super. Und dann gibt es ja auch noch den Kaffee Coletto, kann man auch noch trinken, ist ja dann eben ein Espresso mit Grappa auch.
Was auch. Ich aber so interessant finde, dass halt derzeit ein so unglaubliches Bewusstsein für Bioprodukte und Bio-Einkaufen, die Supermärkte sprießen ja empor. Und dann am Supermarkt,
im Weihnachtsmarkt,
also da ballert man sich
vor allen Dingen in einer Größe, mein Lieber, in einer Größe. Also es ist ja nicht so, dass so ein kleiner Bioladen irgendwie so ein gemütliches Tante Emma liegt um die Ecke. Nee. Das ist ja alles, wir sprießen Läden, die sind tatsächlich, haben immer so Lidl- und Aldi-Format. Und zwar richtig viele.
Was ich ja durchaus begrüßen möchte, also diese Entwicklung, dass sich eben das auch lohnt. Aber was ich sagen wollte, ist, dass auf dem Weihnachtsmarkt,
bevor ich dich unterbrochen habe,
alles komplett wieder egal. Und wenn man sich eben überlegt, zum Beispiel auch, dass ja alles, wie man heutzutage immer so schön sagt, teurer geworden ist, aber die Glühweinpreise stagnieren scheinen, also nach wie vor der in Dresden zwar um 50 Cent teurer geworden ist, ich glaube mittlerweile in München auch um 50 Cent.
Was heißt das?
Das aber trotzdem in der Relation relativ wenig ist, auch zur sonstigen Gastronomie und in Einberechnung von Strompreisen, keine Ahnung, Inflation, ist er dann eigentlich noch wiederum günstiger geworden. Wenn man das rückrechnet, also in so einer Tasse.
Darf ich nochmal fragen, was der kostet?
Der liegt im Deutschland-Trend zwischen 3 Euro und 6 Euro. München ist 6 Euro. Oder zwischen 5 und 6 Euro. Dresden ist 4,50 bis 5 Euro. Ich glaube irgendwie, ich glaube, Dortmund oder sowas war 3,50 oder auf dem Land kostet 3,50. Das Interessante ist dabei aber, dass wir von 0,2 reden, teilweise 0,25. Und wenn du das dann rückrechnest und du hast so einen 4 Euro Glühwein, kostet dich das 01er ja im Prinzip 2 Euro. Faktisch und praktisch. Und 2 Euro hatten natürlich ein Gastronom oder ein Schausteller dann eben auch seinen Kalkulationsschlüssel von 2 bis 3. Sprich, ist der Grundwein, der dort verarbeitet wird, weitaus weniger als 5 Euro wert. Wir haben mal gelernt, auch hier im Podcast, aber eben auch in verschiedenen anderen Medien, dass ein Wein mindestens 5 Euro kosten sollte, um zumindest einen einigermaßen qualitativen Ansatz zu haben. Für einen Glühwein, den du irgendwo im Supermarkt kaufst, werden halt Grundweine verwendet, die zwischen 30 und 60 Cent kosten. Und da ist natürlich die Chemiekeule rauf und runter geballert worden und jeder, der irgendwas mit Foodbewusstsein lebt, braucht damit nicht anfangen. Also das ist, was man sich da reinkippt, ist nicht schön und auch nicht zu empfehlen. Aber, und da kommt das große Aber, ein Glühwein kann insofern ein tolles Weihnachtselement sein, wenn man ihn entweder selber oder anständig oder von einem Winzer, die oftmals oder die nicht selten ganz interessante Exemplare haben, oder, und das auch nicht selten, von einem Koch oder einem Restaurateur, also wo ein Name hintersteht, der sich Gedanken dazu macht, wie eben dein Freund Stefan Herrmann hier in Dresden, der einen ganz großartigen Glühwein macht, oder eben viele andere, die das mit viel Leidenschaft und Intention und vor allen Dingen mit guten Grundprodukten pflegen. Und dann ist es eine schöne, finde ich, Tradition, draußen zu stehen mit einer Tasse, mit einem Glas und da eben einen richtig herrlichen, geschmackvollen und erwärmenden Glühwein zu genießen.
Okay, das finde ich weiß.
Ich glaube, das ist auch das Einzige, wo Weintrinker auch nicht verbissen sind, also beim Glühwein. Weil so in anderen Segmenten, wenn du jetzt Weintrinker und Cocktailtrinker vergleichst, sind Weintrinker manchmal so ein bisschen die Verbisseneren und lassen sich nicht in den Moment fallen und schlürfen das Getränk und quatschen dabei oder knutschen oder was auch immer, sondern wollen immer mehr wissen.
Und der Cocktailtrinker ist der launigere von beiden?
Find ich manchmal schon. Das sollten sich Weintrinker manchmal so ein bisschen davon abschauen, also was ihnen beim Glühwein gelingt, dass sie nicht hinterfragen. Ich finde das manchmal interessant, was da interessant ist. Das macht auch Spaß und ist natürlich auch meine Profession, darüber zu erzählen. Aber wie ein Thema manchmal bis ins Allerkleinste bei Weintrinkern runterdekliniert wird. Also Thema Holz zum Beispiel. Mhm. Holz kannst du ja so unglaublich, also bis in die Breite.
Also jetzt meinst du Holz entfernen, welches Holz, wie groß war das Fass, wie lange war der Wein drin, all die Dinge.
Genau, also angefangen damit, welche Holzarten es gibt, welche gibt's, was meinst du?
Ich glaube schon, na gut, das Eichenfass hat ja so eine gewisse Popularität, dann gibt es natürlich, weiß ich nicht, wie viele hunderte verschiedene Eichensorten. Ich war mal
250?
In mehreren Ländern, ich war in Ungarn und also Bulgarien, also in diesen osteuropäischen Ländern, wo viele quasi, sei es aus Nationalstolz, sei es aus Preis, wobei die Preise, so wurde mir zumindest erklärt, da relativ ähnlich waren, dann eben auch die lokale Eiche verwendet haben und eben keine französische oder kanadische oder sonst wie was ja im Prinzip auch vom Transportweg auch zu durchaus zu rechtfertigen ist. Und ansonsten, nein, klär mich auf, was gibt es außer der Eiche noch?
Also bei der Eiche, jetzt um das Thema mit den Sorten vielleicht so ein bisschen zu komplettieren, es gibt 250 verschiedene Eichensorten, was ich eigentlich spektakulär finde. Also man redet nur über, wie mit Kartoffeln, eben über eine Kartoffel, aber es gibt eben so viel Unterscheidung darin. Also 250 verschiedene Eichenarten, aber drei kannst du eigentlich nur für Weinfässer oder sollte man nur für Weinfässer verwenden. Es ist zum einen die Steineiche, die Sommereiche und die amerikanische Weißeiche. Neben den Eichenhölzern oder ja, Bäumen gibt es Akazie, Kastanie, Birke. Also es werden verschiedene Holzarten versucht, werden verschiedene Holzarten genommen. Ob sie erfolgreich sind, ist immer eine andere Sache, weil die natürlich
einen unterschiedlichen Härtegrad. Eine Zahl dazu, wie viel, also wie hoch der Anteil der Eiche ist?
Ich denke,
Prozent?
Eiche ist um die 95%. Also es gibt manchmal regionale Ausrichtungen, wie das im Piemont nicht selten mit Kastanie gearbeitet wird oder in verschiedenen Regionen mit Akazie gearbeitet wird. Aber es ist nicht wirklich, also Birke ist mehr etwas Experimentelles gewesen. Es sind manchmal Spielarten, dass ein Winzer, wenn er, keine Ahnung, 200 Fässer hat, eins der anderen Fässer mit einfließen lässt, um den Wein noch eine zusätzliche Spielart zu verleihen. Aber es ist nichts in dem Sinne Namhaftes. Und bei dem, wovon wir hauptsächlich reden, bei Riedfässern, ist Eiche eigentlich das Ausschlaggebende und das Interessanteste.
Das Mittel der Wahl.
Bei den regionalen Ausrichtungen ist der Transportweg, glaube ich, fast das Unwichtigste dabei, also dieser ökologische Ansatz, dass man sagt, was auch viele sagen, dass sie sagen, okay, ich bin in der Pfalz und habe mein Pfälzer Weingut hier und ich nehme natürlich Pfälzer Eiche, damit die nicht aus Frankreich geholt wird. Es kann ein Gedankenansatz sein, es kann ein Beweggrund sein, aber ich glaube nicht, dass das das Ausschlaggebende ist. Oftmals, und das finde ich interessant, ist der jeweilige Küfer da fast noch, also der Fassbauer, fast noch wichtiger als die Eichenherkunft, Eichenart. Wenn man es ganz, ganz intensiv leben möchte, gibt es zum Beispiel, um bei der Pfalz zu bleiben, einige Pfälzer Winzer, die ihre Pfälzer Eiche schlagen lassen, die nach Frankreich bringen, von verschiedenen Toloniers dort fertigen lassen und die Fässer dann wieder zurückholen. Ist jetzt auch nicht der ökologische Ansatz, also da würde das mit der Ökologie eben nur bedingt funktionieren. Manchmal ist interessant dieser Ansatz, dass jetzt ein Pfälzer Winter sagt, okay, das Holz ist hier gewachsen, der Wein hier ist hier gewachsen. Die haben eine andere Art, miteinander zu interagieren, als wenn ich jetzt eine amerikanische Eiche nehme. Meistens werden Eichen aus Amerika, aus Russland, aus dem Limoux, in Frankreich, aus Spanien, aufgrund ihrer Wachstumsart genommen. Also amerikanische Eiche wächst schneller als russische Eiche, weil das Klima ein anderes ist, weil teilweise andere Eichenarten dort auch wachsen oder verwendet werden. Aber selbst bei der gleichen Eichenart habe ich ein wesentlich schnelleres Wachstum in vielen Teilen Amerikas als jetzt in den kühlen, klimatischen Gegenden von Sibirien. Und dadurch sind die Poren viel gröber. Und der Wein kann mehr Extrakt, aber eben auch mehr Geschmack aus den einzelnen Poren herauslösen, hat eine andere Form der Oxidation, somit eine andere Art der Entwicklung. Was ja im Prinzip auch so ein Ansatz ist, warum man den Wein darin reifen lässt.
Ja.
Du bist eingeschlafen.
Nee, ich höre aufmerksam zu.
Ah, ich dachte, endlich habe ich dich so weit, dass du die das Höflichkeit warst und nicht immer reinkrätscht oder reinschweißt. War ja in der einen Folge irgendwie vor dreimal, war das ja schrecklich. Da sind wir uns ja wirklich permanent ins Wort gefallen. Es war eine der schlimmsten Folgen, die ich fand. Hast du die mal gehört?
Ja, aber ich fand das jetzt. Okay. Ich bin. Du hörst mich ja auch immer nicht, ne? Wenn ich was sage, du reagierst, dann könntest du ja auch einfach, wenn du so meine Stimme kommen hörst, einfach sofort schweigen, dann mir Platz lassen, mich reden lassen.
Ich übe noch, aber bisher hast du es jetzt ganz gut in dieser Folge geschafft und ich danke dir herzlich dafür. Also vom eigentlichen Transportgefäß, warum man oder worin man ja die Begründung sah, dass das Barrique-Fass 225 Liter hat, dass eben eine gewisse Anzahl an Fässern in einen Schiffsrumpf für den Transport passen und dass eben dieses Fass um die 75 Kilo wiegt, wenn es leer ist und somit von einer Person gestemmt oder gerollt werden kann, ist die unterschiedliche, also oder ist der Ansatz, warum man Holz verwendet, ja, dass der Wein sich geschmacklich anders präsentiert, andere Gerbsäuren, Säuren in sich implantiert, Strukturen aufbaut, aber eben auch durch den Toastungsgrad, die Fässer werden ja im Inneren ausgebrannt, verschiedene Geschmackselemente annehmen kann.
Mhm. Also ich bin auch da, wollte nur so.
Okay. Und das ist eben so der Punkt, um den Bogen wieder zu bringen, warum es eben interessant ist, dass Weintrinker sehr intensiv nachfragen, wenn sie eben zu den Wissenstrinkern gehören. Also sie fragen danach, welchen Toastungsgrad man hat. Ob das jetzt ein Light Toasting, ein Medium oder ein Heavy Toasting ist. Und das unterscheidet man dann immer noch in Plus oder Plus Plus oder Minus. Also da wie bei den Schulnoten gibt es da verschiedene Übergangsgradationen. Gängig ist eigentlich Medium oder Medium Plus. Wobei viele davon jetzt mittlerweile Abstand nehmen. Dass interessierte Weintrinker nachfragen,
also, wo also, die Eiche. Jetzt darf ich doch nachfragen. Also Abstand nehmen heißt, die wollen einen stärkeren Toastungsgrad oder einen
geringeren.
Einen geringeren.
Mhm. Also der absolute Trend, das find ich eben so interessant, allein auch in meiner Weinkarriere zu beobachten, wie die Barrique-Situation, also allein bei Barrique, bei dieser einen Fassgröße, jede Fassgröße hat ja einen Namen, hat sich ja in Deutschland gravierend verändert. Also das Holz und das Barrique kam, also Holz gab es schon seit vielen, 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 vielen hundert Jahren auch in Deutschland. Aber Barrique ist so eine Sache, die aus Frankreich eigentlich erst Mitte der 80er Jahre herüberschwappte und von verschiedenen Winzern aufgegriffen wurde, womit man rumexperimentiert hat. Und ich fand es interessant, dass um 97 Armin Diehl damals zu mir sagte, was wir in den 80er Jahren als Barrique-Fass abgefüllt und verkauft haben, das ist unentschuldbar. Also wir hatten keine Ahnung und haben die Sachen dann trotzdem zumindest dann als Spielart verkauft und das war eigentlich schrecklich. Also was in den 80er Jahren als Großteil der Barrique-Weine verkauft wurde, war nicht unbedingt ruhmreich oder legendär. Es waren ganz einfach Schulstücke, wenn man so möchte, die dort abgefüllt wurden. Aber es gab einige Winzer, die das dann so Mitte der 90er Jahre schon regelrecht perfektioniert haben, wie Bernhard Huber damals im Badischen oder eben Bernd Philippi in der Pfalz oder auch Werner Näkel damals an der A. Also es gab einige, die das eben schon mit einer eigenen Philosophie ausgestattet haben. Damals wusste man aber eben auch noch nicht um den Umgang mit dem Holz. Also man hat die Weine teilweise viel zu lange im Holz gelassen oder viel zu kurz. Man hat dem Wein nicht Zeit gegeben, sich mit dem Holz wirklich zu vermählen. Es sind ja eben so zwei Elemente, die zueinander, also es ist wie eine moderne Ehe, zwei Elemente, die zueinander finden müssen, sich gegenseitig akzeptieren müssen, ineinander greifen müssen und sich gegenseitig bereichern müssen. Und viel zu oft hat man das fertige Ergebnis dann in die Freiheit gegeben und gehofft, dass es dann eben so funktioniert. Das funktionierte natürlich nicht. Für viele Weintrinker, auch die Weintrinker haben dazu gelernt, war es, wenn man sowohl Wein als auch Holz geschmeckt hat, war das ein in dem Fall wertiger Barriquewein, weil sie halt wahrscheinlich etwas wahrgenommen haben, dass die große Kunst, aber eben auch da in der Vermählung und in dem Zusammenwachsen, was dann auch später in der Flasche passieren muss, bestand, haben erst viele auch lernen müssen. Und somit wurden jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren da eben auch implantiert aus Frankreich, aus dem Burgund, wurde der Fasseinsatz wesentlich geringer. Man hat größere Fassgrößen genommen, also man ist auf 500 Liter Fässer gegangen, man hat teilweise auch nicht alles ins Holz getan, man hat verschiedene Belegungen genommen, also eine Belegung ist, wenn ich einen Wein in ein Fass gebe, ihn dann rausnehme und wenn ich dann einen anderen Wein in dieses Fass gebe, dann ist es eine zweite Belegung. Ein Fass kann bis zu 3-4 Belegungen, also ein Barrique-Fass oder ein Tonneau, das sind diese 500 Liter Fässer, kann bis zu 3-4 Belegungen oder führt bis 3-4 Belegungen genutzt werden. Danach hat es kaum noch einen Einfluss auf den Wein außer Oxidation. Und oder man kann es dann eben als schönen, als Wassertonne nehmen oder als irgendwie Tisch.
Als Blumenvase.
Als Blumenvase, Großblumenvase. Aber eben nicht mehr für das, was ein Barrique-Fass eigentlich ausrichten sollte oder wofür es zuständig sein sollte. Das Interessante ist, wenn man sich mit Fässern auseinandersetzt, dass man merkt, also dass fast jede Weinregion ihren eigenen Fasstyp und ihre eigene eigentlich Fassgröße hat, gibt's etliche. Also angefangen beim Kleinen, beim Anker sozusagen oder beim Antalag, was in Ungarn viel verwendet wird, oder beim kleinen Fass, dem Barril in Italien, was unter 100 Volumenliter hat. Soll ich weiter vorlesen?
Unbedingt. Du liest vor. Ich dachte, das sprudelt alles aus dir heraus.
Nee, also da muss ich in der Tat
tatsächlich habe ich ein bisschen ehrfürchtig und leicht verstört hier auf meinem Mikrofon.
In der Tat, muss ich auch lesen und wahrscheinlich kann ich einige der Namen auch gar nicht mal aussprechen, weil die halt einfach in dem Sinn auch nicht geläufig sind oder man die viel zu viel verwendet. Also jetzt im Barrel mit 119 Volumenliter aus England, da wird es wahrscheinlich eher für die Likörwein- oder eben Whisky-Produktion genutzt oder aus den Staaten. Barrique ist gängig. Mittlerweile weltweit verwendet und man bezeichnet mittlerweile Barrique-Fässer von 225 bis 350 Liter. Dann gibt es das, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bocoi, das 663 Liter Inhalt hat und das findet in Spanien, aber eben auch in Kuba für Rum seine Anwendung. Das Bota mit 500 bis 650 Liter im Spanischen. Das Butt wiederum in England mit 573 Liter. Wenn du einschläfst, sag nichts, dann weiß ich Bescheid. Das Carato mit 200 bis 300 Liter in Italien und so weiter und so weiter. Das Cognac-Fass mit 350 Liter im Cognac. Champagner-Fass mit 205 Liter in der Champagne. Ich überspringe mal ein paar. Das Foyette mit 114 oder 132 bis 136 Liter in Chablis.
Bekannt auch das, liebe Zuhörer, das falls Sie eingeschlafen sind, wir würden die Ausführung von Dr. Nietzsche auch als ausgedrucktes Exemplar zusenden.
Okay, ich springe auf die Highlights.
Das aber Fuder? Ich finde das
Fuder wunderbar, kennst das, du?
Puder. Ich kenne Puderquaste. Nee, was?
Nee, das Puderfass, so eins der eigentlich elementaren Fässer in Deutschland mit 960 bzw. 1000 Liter.
Da kann man drin wohnen oder eine Sauna reinbauen. Ah nee, das sind dann so 2000
Liter, ne? Recht bekannt auch das Stückfass oder Halbstück oder Doppelstück in Deutschland.
Das ist mir jetzt ein Stück zu viel. Nee.
Okay, es gibt verschiedene Größen, verschiedene Macharten. Wichtig ist dabei, um das Ganze vielleicht noch so ein bisschen zu ergänzen, dass das Fuder und das Stückfass dienen rein der Oxidation. Die sind teilweise eben, auch wenn du in alte Weinkeller an der Mosel, im Rheingau, bei euch im Fränkischen einkehrst oder in die Keller schauen darfst, da sind diese wunderschönen Fässer, die tolle Schnitzereien vorne im Frontstück haben und wahnsinnig ansehnlich sind und oftmals der ganze Stolz der Winzer sind und teilweise bis zu, also 10.000 bis 20.000 Euro kosten können, also eben auch eine richtige Investition sind und wo viele Winzer mittlerweile wieder drauf zurückschwenken, nachdem sie gemerkt haben, dass Edelstahl zwar interessant, aber einen ganz anderen Weinstil ergibt.
Da muss ich jetzt aber nochmal fragen, also das große Fass, das nur zur Oxidation dient, das unterliegt nicht, also kommt nicht, da kommt das nicht zum Tragen, dass es nur 3-4 Mal belegt wird, sondern das wird immer wieder verwendet, weil sonst ist das natürlich eine teure Angelegenheit, wenn ich da 20.000 Euro, also nur jetzt für mein persönliches Weinwissen. Dr. Nietzsche, bitte klären Sie uns auf.
Bei diesen Fässern ist es in der Tat so, dass diese ersten Jahrgänge, also eher die Jahrgänge sind, die für die nicht so tollen Weine genommen werden, damit das Fass eben richtig ausgelaugt wird und möglichst keinen Geschmack mehr abgibt. Also da ist es ab dem dritten bis fünften Jahrgang dann interessant, den Wein aus diesen Fässern zu nutzen und da werden die einzelnen Dauben dann auch punktuell erneuert, wenn wir ein Fass haben, wo eine Daube eben entweder bricht oder undicht wird oder sonstiges. Also diese Fässer pflegt man und es gibt so einige...
Wie werden die gereinigt? Werden die gereinigt?
Da krabbelt jemand rein und zum einen putzt er die aus, also schabt er die aus, nimmt wie heißt das, Schwamm mit Dings, damit ein grober Schwamm.
Och,
ich putze zu selten. Ja, hier so ein also werden von innen regelrecht also ausgereinigt. Eine der unangenehmsten Arbeiten, die es oftmals in einem Weingut gibt und werden also richtig grundgereinigt sozusagen und von alten Weinsteinen und so weiter befreit. und dann oftmals mit Salzwasser aufgefüllt, damit sie, oder mit Wasser aufgefüllt, damit sie dann bis zur neuen Ernte oder bis zum neuen Most, bis zum neuen Saft dann eben nicht austrocknen. Wobei die Weine da in diesen Fässern manchmal eben auch über viele, viele Jahre liegen und lagern. Um den Punkt aber oder die Brücke zurückzuspannen, weil du über die 10.000 bis 20.000 Euro erstaunt warst, hast du eine Ahnung, was so ein Barrique-Fass heutzutage kostet? Also als ich meinem Weinbewusstsein heutzutage angefangen habe, da haben diese Barrique-Fässer zwischen 300 und 500 Euro gekostet, was ich enorm fand.
Ich glaube, das ist teurer geworden. Das sind so 700 bis 1.000 Euro, wenn ich...
Ungefähr. Also beim normalen Fass, noch nicht mal, da hast du noch nicht mal einen, der Kult-Tolonier irgendwie aus dem Burgund, aus Frankreich, aus sonst irgendwo, der für XY Fässer produziert, sondern da hast du mehr oder weniger die Ware von der Stange und bist bei 700 bis 1.000 Euro ungefähr dabei. Es ist Wahnsinn. Aber sind eben auch richtige Kunstwerke und ich finde das so schön und so interessant, wenn manchmal Winzer durch den Keller gehen und also dir was von der Maserung des Holzes erzählen, von der Porigkeit des Holzes und das intensiv leben. Also ganz außergewöhnlich großartig. Und
ich hatte das nur mal in einem Gespräch, dass das große Problem natürlich wie bei allen Handwerkskünsten, die wir haben, dass eben diese Fassmacher eine wahnsinnig aussterbende Zunft sind und zum Beispiel eben in Ländern, wo der Markt nicht ganz so groß ist oder wo die auch vom Export leben könnten, dass es eben so gut wie keine Leute mehr gibt, die das machen, die das können. Also die dann den richtigen Toastungsgrad und so weiter, das ist ja alles eine wahrscheinlich Wahnsinnswissenschaft, sprich so gefühlt vererbtes Wissen oder Geheimwissen, keine Ahnung, dass diese Leute einfach aussterben, klingt das irgendwie auch hart, aber dass sie nicht nachkommen, wachsen. Naja, weißt schon.
Na, weil es zum einen ein händischer Beruf ist, aber das ist, glaube ich, in allen handwerklichen Berufen, dass viele, also allein dadurch, dass die Relation zwischen Studierenden und Handwerksberufen eine andere ist als vor 30, 40, 50 Jahren, was natürlich eben auch das Problem mit den geburtenschwachen Jahrgängen, warum jetzt mehr oder weniger im Augenblick kaum Auszubildende in diesen Berufen zu finden sind, dann eben auch diese wahnsinnige körperliche Anstrengung, es wurde auch nicht so pralle bezahlt bisher. Es gibt viele Gründe dafür, dass es mittlerweile halb so viel Fassbauer gibt wie vor 30, 40 Jahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Zuge, also es verändert sich ja gerade sehr, sehr viel, dass diese Sparte wieder an an Wertigkeit und auch an Nachwuchs gewinnen wird. Sie sind halt Berufe, die oftmals, also es gibt wenige Fassbauer in Berlin oder in Hamburg und wenige wollen aufs Land ziehen. Das ist eben auch so ein kleines Manko letztlich mit dabei. Ist es bei euch in der Branche genauso, dass der Nachwuchs ganz schön stagniert oder mögen alle die kreativen Berufe und deswegen wollen alle Kameramann werden und alle Tontechniker und alle Schnittassistenten oder?
Ganz im Gegenteil, also gerade in diesen, also ich habe das neulich in so einem, keine Ahnung, Insta-Reel-Clip, da wurde so ein junger Mann zitiert, der dann sagt, ey, jemand muss noch irgendwie mit seinen Händen arbeiten, ne? Das kann nicht jeder irgendwie Hipster mit dem Chai Latte im Coworking Space in Berlin sitzen und die fünfte Dating-App programmieren und dann teuer verkaufen und Internetmillionär werden. Nee, es gibt noch, muss Menschen geben, die Handwerk. Und das ist tatsächlich was so flöten geht, wo auch allerdings auch bei den reinen Journalisten, Redakteuren, auch da gibt es total Nachwuchsprobleme. Also selbst Volontariatsjahrgänge werden nur noch mit Mühe zusammengebracht. Das große Fragezeichen ist ja bei allen im Gesicht, wo sind die Leute hin? Was machen die denn eigentlich? Sind jetzt alle auf irgendwo auf den Malediven und machen Sabbatical und wie auch immer das alles heißt oder was man da machen muss? Ich kenne selbst eine Juristin, die inzwischen Homeoffice in Südafrika macht, aber hier in Hamburg angestellt ist. Also das ist, warte, die Zeit ist im Wandel und dieses echte Arbeiten, da das passt gerade für die junge Generation irgendwie so nicht mehr so richtig ins Work-Life-Balance-Konzept. Und das ist ein ganz großes Problem, das wir, als, glaube ich, als Industrienation halt natürlich auch haben. Es gibt kaum noch, hier in Hamburg, wenn du, die Leute haben zwar alle Geld und wollen bauen, ja, Häuser oder Wohnungen sanieren, das ist ja, während Corona ist das ja ganz schwer in Mode gekommen, Häuser und Wohnungen zu sanieren, wenn man mal dafür Zeit hatte oder man ist eben so viel zu Hause war, dass man gemerkt hat, Menschenskinder, da an die Küche musst du nochmal ran, aber es gibt keine Leute. Die gibt es nicht. Also du, also du kannst nicht mal mit Geld erschlagen, sondern die sind eben einfach nicht mehr da. Und wir haben wahnsinnig Mangel an allen Arbeitskräften, die mit ihrer eigenen Händearbeit Geld verdienen. Die gibt es nicht. Jeder will irgendwie, also wie eingangs beschrieben, irgendwie im Coworking Space und alles nett und fancy und beim Kaffeetrinken Millionär werden. Wird schwer. Also ich habe da jetzt keine schlauen Antworten parat, sonst kann das einfach nur so beobachten. Aber es, derer, die wirklich was realisieren, umsetzen und machen, flexibel sind, arbeitswillig, ehrgeizig und Bock haben, wird es dünn zurzeit.
Aber dann da nochmal die Frage, gibt's das in eurer Branche auch? Also du redest ja jetzt von den Handwerkern. Haha, ich wollte lustig sein. Ich dachte, ihr seid die Kaffeeträger, die Millionäre werdet.
Vielleicht habe ich den einen Transfersatz nicht auf die Reihe gebracht. Also für mich sind die Techniker, ja, also der Kameramann, der Tontechniker, der Cutter, was auch immer, ganz viele Berufe. Die würde ich jetzt eher so als Handwerker bezeichnen.
Echt?
Und die bezeichnen sich selber ja als ja auch Handwerker. Nee, das ist auch, also es ist ja erstmal auch ein Wahnsinnshandwerk.
Ja.
Also man muss sich auch klammern, dass zum Beispiel so ein Tonmeister, ja, der ist studierter Ingenieur, aber auch studierter Musiker. Der ist beides, der studiert zweimal. Und da geht es erstmal einfach um Handwerkskunst. Ja, wenn dann noch die nötige Portion Kreativität dazukommt, dann ist das toll, aber ist nicht immer so. Auch bei einem Kameramann, da gibt es wirklich diese zwei Lager. Es gibt die Handwerker, die das also technisch sauber alles ordentlich machen. Gerade so, was weiß ich, wenn du im Studio arbeitest, da hält sich die Kreativität oder die Möglichkeit deiner Kreativität ja an Grenzen. Was allerdings auch dazu führt, dass immer mehr Fernsehsender Studios automatisieren. Also jetzt hast du tatsächlich nur noch einen Moderator oder Moderatorin oder eben Moderatoren-Team da stehen.
Und du hast kein Kameramann mehr.
Und da ist keiner mehr mit dem Studium. Da gibt es vielleicht noch einen Operator, der guckt, aber die Kameras selber, die zwei, drei, die es da gibt, die sind in ganz bestimmten festen Routinen drin. Die sind also auf beweglichen Systemen, sei es jetzt Schiene oder gehängt oder weiß der Kuckuck was. Und das ist ein ganz voller automatisierter Studiobetrieb. Das ist nichts Besonderes. Da gibt es natürlich noch eine Regie, irgendjemand drückt da irgendwie Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3 oder es gibt auch noch einen, der dann Ton überwacht. Also ganz alleine sind die nicht, aber im Radio ist das schon seit Ewigkeit. Das nennt sich Selbstfahrerstudio und die stehen da gefühlt morgens, ja, also morgens aufstehen ist ja auch sehr unpopulär geworden. Die stehen da allein. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass die Primetime, also im Fernsehen ist das ja abends, sondern im Radio ist das der Morgen.
Der also Morgen,
Radio morgens wird Radio gehört, abends wird Fernsehen geguckt.
Sind da automatisch die Besten oder sind da die Anfänger?
Ja. Nein, morgens sind die, das ist deine Adelung beim Radio. Ja, du hast natürlich dann irgendwann auch Leute, die sagen nach, keine Ahnung, die das 10, 15, 20 Jahre morgens erfolgreich gemacht haben, zwischendurch Familie gegründet haben, die dann sagen, okay, ich möchte dann doch lieber ein Mittagsformat oder Nachmittagsformat oder ein entspanntes Talk-Abendformat oder irgendwie so etwas, weil sie sich das nicht mehr antun können, weil das ist natürlich alles live, so Abendsendungen kann man auch aufzeichnen, also wenn es jetzt Talks sind oder so, musst du dich ja eh meistens dann mit irgendeinem Gesprächspartner verabreden, der wird dann gar nicht live können. Das heißt, dass diese Live-Strecke, die muss es ja morgens sein, ne? Du musst ja das aktuelle Geschehen aufgreifen, Nachrichten etc. etc. Das bedeutet, das ist ja unterschiedlich. Manche fangen um 4 an, manche um 5, also zu senden.
Das ist knochig, ne? Ja.
Und dann musst du natürlich dementsprechend früher aufstehen. Ja, mindestens 2-3 Stunden. Du musst dich ja dann doch so ein bisschen vorbereiten. Dann hast du natürlich auch, das heißt, der Moderator ist ja das eine. Du hast natürlich dann auch ein Redaktionsteam, die ebenfalls da sind, die die Nachrichten zurechtschreiben, die das alles so ein bisschen konfektionieren und dich da unterstützen. Also es ist echt hart, ja. Und du lebst natürlich trotzdem weiter in so einem normalen Umfeld. Ich habe gute Freunde, die im Frühstücksfernsehen, also im Fernsehsektor des Morgenbetriebes arbeiten. Das ist eher so die Nachwuchsschmiede. Also da werden die jungen Leute, die bereit sind, früher aufzustehen, der Karriere wegen, da werden die getestet und dann, die rutschen dann so Stück für Stück dann eben ins Abendprogramm. Also hast ganz viele Top-Leute, die jetzt in der Primetime arbeiten, die haben alle im Frühstücksfernsehen oder im Morgenfernsehen, wie auch immer du das benennen willst, Morgenmagazin angefangen. Das ist, du lebst ja trotzdem ein normales Leben, ne? Also im schlimmsten Fall hast du ja Familie, das heißt, deine Kinder gehen ja eben, also auch wenn sie älter sind, oder dein Ehepartner, die gehen natürlich nicht mit dir um 18 Uhr ins Bett. Ja? Also wenn du um 2 aufstehen musst, dann ist 18 Uhr so die Zeit, die du ansteuern müsstest, um halt auf 8 Stunden Schlaf zu kommen. Das ist echt hart, also so ewig hältst du das nicht durch.
Was ja auch viele nicht schaffen. Also ich habe einige Radiomoderatoren aus dem Frühstücksradio.
Die Radiomoderatoren aus dem Frühstücksfernsehen, ja.
Darum habe ich versucht, mich zu verbessern. Hin und wieder zu Gasten, die gehen dann 22, 23 Uhr dann nach Hause, sind wahrscheinlich um 2 Uhr im Bett. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, bin einigermaßen mit denen morgens aufgestanden, der Kinder will, und habe dann das Radio angemacht. Und man hat gehört, dass sie am Abend
müde
davor,
sind.
Dass sie am Abend davor, was sie getrunken haben und welche Ausführlichkeit. War witzig. Also es ist interessant, dann das gespiegelt zu bekommen. Ist es beim Radio eine ähnlich eigentlich traurige oder faszinierende Entwicklung, dass das lineare Radio ausstirbt oder aufgrund von Autoradios
also
wird das Bestand
doch,
haben?
Also wir beide sind doch ein super Beweis. Also was ich halt, wie das immer so schön heißt, es diversifiziert sich alles. Du hast grundlegend die junge Generation Mensch, wobei jung jetzt nicht heißt irgendwie 14, 18, 19, sondern jung gefühlt so U40 oder U50 inzwischen schon ist, dass sie aufgrund ihres Lebens- und Arbeitsstils und einfach auch sehr diversifizierten Tages eben kaum noch in das Live-Programm gehen, sondern tatsächlich sich die Dinge holen, wenn sie es für richtig erachten. Ne? Also du wartest nicht mehr, jetzt 2015 kommt die große, da kommt der Tatort oder da gibt es irgendeine andere Institution, da müssen wir den Film gucken, sondern du machst das dann so, wenn die Kinder alle ins Bett gebracht sind und untergebracht und so weiter, dann lässt du dich auf die Couch fallen, dann ist natürlich meistens, suchst du eine Dreiviertelstunde irgendeinen Film bei Netflix raus, bis du dich auf irgendwas geeinigt hast und schläfst dann quasi in den ersten 3 Minuten ein. Nee, also der Vorteil des Abruf oder das On Demand, sich das eben zu holen, wenn ich es brauche, ist schon, liegt klar auf der Hand, und dadurch geht dieser Live-Konsum Stück für Stück zurück. Live überlebt auch, glaube ich, in Zukunft nur durch, wenn's das Live an sich eine Relevanz hat. Also morgens wirst du im Live, glaube ich, informiert werden, weil du die News des Tages, das ist auch abends bei Nachrichten prinzipiell, ist dieses Live immer wichtig, weil das eben im Hier und Jetzt ist und weil natürlich sich die Nachrichtenlage andauernd ändern kann. Das wollen wir live haben. Und dann hast du, sag ich mal, wenn es bestimmte Ereignisse sind. Also ich sag jetzt mal Fußball, ne? Dir nützt das Ergebnis quasi, wenn du Spaß am Spiel hast, das guckst du dir, nur wenn es ein ganz großer Klassiker ist, guckt man sich so Spiele nochmal an. Ja, aber ansonsten, jetzt geht es ja vor allen Dingen darum, dass du jetzt im Hier und Jetzt weißt, okay, die haben gewonnen oder die haben verloren. Das heißt, da gibt es auch noch diese Notwendigkeit, dass es live ist. Aber ansonsten, also gerade alle inhaltsstarken Sachen, also so Talks oder magazinige Sachen, reportagige Sachen, das verlagert sich mehr und mehr immer in diesen On-Demand-Bereich. Sprich, ich rufe mir das ab. Du hast es ja auch jetzt schon, also auch in der ARD ist es ja auch große, also sowohl im Radio als auch im Fernsehen, große Sache, wenn was produziert ist, ja, also auch im Radio, im Deutschlandfunk, wenn das produziert ist, wird das online gestellt, da in die Audiothek, das ist, glaube ich, gepackt, und dann kannst du dir das anhören. Ne? Dann warten die nicht, dass das, was weiß ich, das produziert für einen Talk-Format, was immer sonntags formatiert um 15 Uhr läuft. Die haben das Freitag gemacht, dann stellen die das auch Freitag ins Netz oder auch bei Fernsehproduktionen. Ja? Du hast dann Da wird nicht mehr gewartet, bis dann das im Fernsehen einmal gesendet wurde, sondern es ist zack dann in der Mediathek anzugucken, weil es diese Koexistenz kaum gibt. Der das dann im Fernsehen gesehen hat, guckt sich das nicht nochmal nochmal online an. Sondern es sind tatsächlich auch unterschiedliche Kundschaften. Also du hast wirklich einen ganz großen Verlust derer, die noch live Fernsehen gucken oder Radio hören. Radio ist wirklich nochmal was anderes, gerade diese Morgenschiene. Aber gerade was den Fernsehkonsum betrifft, der jüngeren Generation, das merkt man in allen Zahlen, in den Altersklassen, in den Gesamtquoten etc., in den Marktanteilen, dass der junge Bürger, der beschäftigte Bürger sich tatsächlich dann die Dinge anguckt, wenn er das für richtig hält. Und ich meine, wir Podcast, ja, wir haben eine gewisse, wir sagen, wir haben einen Veröffentlichungsrhythmus, ja, immer 2.12., 22. Dann kann man, wenn man sich eben für ein Format interessiert, dann weiß man eben sowas. Also auch bei Netflix ist das ja auch so, sagen wir jeden Freitag eine neue Folge von irgendeiner Serie oder bei Disney, also die folgen ja alle diesem Konzept oder jeden Tag oder irgendwie sowas, um da so einen aktuellen Anreiz zu schaffen. Aber ansonsten taucht das eben einfach dann in der Mediathek auf. Und wenn du dem Produkt folgst, ja, also entweder bist du direkter Follower oder informierst dich irgendwie anders oder dann ist es halt, dann geht's los und dann kannst du es gucken, wenn du das entscheidest, dass sich wirklich jemand hinsetzt und oh, wir warten jetzt auf die große Show, wir warten auf den großen Film und da richten wir uns den Abend danach und in der Werbepause, oh Gott sei Dank, ich habe mir nicht eingepinkelt, ich muss jetzt mal schnell aufs Klo, das ist ja alles nicht mehr. Also sonst alle sagen so, wir halten jetzt mal kurz an, hier Onkel Herbert muss noch Chips holen und Tante Uschi geht nochmal pischern und so. Das, also unser Rezept, unsere Art der Rezeption verändert sich massiv.
Ja. Das ist das jetzt, jetzt, weil du ja in der Branche steckst, gibt es da schon was Neues? Also was ist der neueste heiße Scheiß, wie du immer so schön sagst, in eurer Branche? Also gibt es etwas nach Stream, wo man sagt, das ist, da redet man gerade drüber oder ist Stream gerade das, wo was durchgekaut wird, wie Fernsehen nee, 30, ist, 40 Jahre durchgekaut wird?
Nee, also jetzt als Stream, es gibt ja da, also in dieser Art der Rezeption gibt es ja quasi nur die zwei Modelle. Ne? Entweder du hast, ich sag jetzt mal eine Konserve, hat man das früher genannt, hast eine Konserve, die früher hieß die Videokassette oder eben Videothek. Ja? Netflix war eine Videothek und da ist eben mit der Zeit gegangen, diesen Digital-Switch geschafft. Und also das verändert sich nicht. Also es gibt eher so einen Schritt, also wie so eine Kreisbewegung. Die großen, die Live-Giganten, also die großen Broadcaster, eben frickeln alle an irgendeinem ganz fetzigen Mediatheksangebot. Ja, wobei ich jetzt gerade in der ARD, heißt ja Mediathek, klingt wie Bibliothek, klingt irgendwie ein bisschen ull und verstaubt. Ich meine, auch da muss man vielleicht auch am Namen arbeiten, aber das nur am Rande. Aber da geht es dann darum, zu gucken, wie kriege ich die Leute? Ja, also bei Netflix und Disney und sowas hast du natürlich immer diese aufgrund deines Nutzungsverhaltens werden dir halt neue Sachen vorgeschlagen. Ja, du musst ja irgendwie das Zeug an den Mann kriegen. Also kannst du ja nur gucken, was guckt denn ja sonst so. Also schlage ich dem was vor, diese berühmte Blase, die dann entsteht. Oder aber deine Kinder gucken auch heimlich, dann wird dir dann, das kann man ja auch mal ganz wunderbar sehen, weil dir dann irgendwie eben Bibi Blocksberg oder Asterix vorgeschlagen wird. Dann weißt du, okay, alles klar. Da hat wer geguckt und bei den Streamern, also wie Amazon zum Beispiel, ist da jetzt ganz stark dabei, Live-Fernsehen anzubieten. Ne? Die gehen diesen Schritt zurück, eben vor allen Dingen was Sportevents betrifft, fangen die jetzt an, Fußball etc. eben Live-Spiele zu machen. Also der Streaming-Dienst ist letztlich das Portal. Ja, da kann ich meinen ganzen Kram abrufen und, ne, und meine Serien und neue Filme und nun ist es auch so, dass sie eben keine reinen Verleiher mehr sind, wie das früher war. Also, ne, also das, die kaufen irgendwo Rechte ein für einen Film, den kannst du dann da bei Disney und oder vor allen Dingen eben bei Netflix und Amazon angucken, sondern nee, die produzieren immer mehr selber, werden selbst zum Produzenten, um dann die Rechte zu haben, um dann eben den Marketingweg zu gehen. Es ist auch nur eine Frage der Zeit, dass die großen Produktionen, also die sind großen Netflix- und Amazon-Produktionen, natürlich auch den Weg zurück ins Fernsehen finden, also in das Netzwerk. Zumal es ja noch ganz viele Märkte auf der Welt gibt, die unerschlossen sind. Ja, es kommt ja ganz viel nach. Immer mehr Menschen auf der Welt werden mit Smartphones und irgendwelchen Empfangsgeräten bewaffnet. Gerade im asiatischen Markt irgendwie ist da ganz viel Bewegung. Ja, wenn jetzt mal einfach nur China, Indien sind 3 Milliarden Menschen.
Was uns aber nicht hier mit unserer Fernsehproduktionssituation nicht beschäftigt oder interessiert dich China oder Indien oder? Also wir im Weinbereich mussten ja realisieren, dass es Indien gibt und dass es keine Ahnung Afrika gibt und dass viele Menschen dort sind, aber wenige konsumieren europäischen Wein.
Das spielt insofern auch eine Rolle, weil natürlich immer mehr, also früher war natürlich der Hauptproduzent von hochklassigen oder sagen wir mal aufwendigen und teuren Produktionen war Hollywood, zweifelsohne. Mhm. Der größte Filmproduzent ist Bollywood schon seit vielen Jahren, weil die den meisten Output haben. Mhm. Was bislang auch eigentlich so optisch auch immer so daherkam, also ne, schon etwas andere
Farbwahl.
Produktionsweise, Farbwahl und ohnehin natürlich eine völlig andere Erzählstruktur. Aber das sah eben auch so aus. Also der 90 Minuten, da wird er auch in 3 Tagen gedreht und dann fertig. So, das ändert sich aber inzwischen. Also das wird immer hochqualitativer. Die sind längst so weit, dass das rein von der Anmutung kaum noch zu unterscheiden ist. Mhm. Rein optisch jetzt. Und da überhaupt nicht gespart wird und da genügend Budget vorhanden ist. Du kommst dahin, dass der russische Markt, der chinesische Markt, dass die Produktion immer mehr Eigenproduktion oder in Hollywood-Produktion, die ja grundsätzlich so funktionieren, hat einer eine Idee und so weiter und so weiter und dann werden Geldgeber gesucht. Ja, da geht keiner los und sagt, hier, ich habe einfach 100 Millionen in der Tasche, ich mache das jetzt selber. Sondern nee, selbst wenn der 500 Millionen in der Tasche hat, wird erstmal dann so ein Finanzierungskonsortium gesucht. Da geht es um Filmbeteiligungsgesellschaften, da geht es um Fonds, also es gibt dann, da sind teilweise an großen Produktionen Staatsfonds beteiligt. Und dann gibt es durchaus große, wie die Mauer mit, also dieser eine Film, ach, ich glaube, er heißt, egal, möchte jetzt kein Wissen verbreiten, wo sich dann eben ein chinesischer Staatsfonds dran beteiligt und dann natürlich auch Einfluss hat, wie der, welche Schauspieler mit dabei sind, welche Grundaussage es gibt, ja, und dass eben das Land und die chinesische Kultur positiv dargestellt werden muss und so weiter und so weiter. Und die eben auch diesen großen Hollywood-Impact haben wollen. Und also insofern hat das auf uns einen sehr direkten Einfluss in der Gestaltung. Jetzt, was das Fernsehen betrifft, da ist es einfach, da dreht sich auf der ganzen Welt eben einfach die Uhr weiter in der Art und Weise, also in dieser Rezeptionsweise. Also früher, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren war der große 80-Zoll-Screen zu Hause, das war das große Goal, Kino im, oder ne, der, also kinoartiger Fernseher und da, du inzwischen die Leute, also denen reicht so ein kleines Smartphone oder irgendwie haben sie einen Kopfhörer, haben ihre Intimsphäre, sitzen in irgendeiner Ecke und gucken den ganzen Tag. Oder ein iPad oder was.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, geht da der Weg auch wieder zurück zum insofern exklusiven, dass eine Sache einmal live ausgestrahlt wird, wie zum Beispiel ein Fußballspiel, und man es dann gucken muss. Also ähnlich wie beim Wein und bei den Fässern, der Weg wieder zurückgeht aus Edelstahl hin zum Fass. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, also dieses Grundbedürfnis, also dazu muss man sagen, dass wenn du Fernsehen live machst, ist das immer wahnsinnig teuer. Ja, aber das ist mit der ganzen Übertragungstechnik etc. Ne? Man könnte das theoretisch aufzeichnen und so, aber dann und immer mehr Dinge werden aufgezeichnet, weil es eben so aus Kostengründen, aber es wird bestimmte Dinge werden immer live bleiben. Also sei es das Fußballspiel, sei es die Nachrichten oder irgendwie bestimmte Ereignisse und Übertragung von, weiß ich nicht, Rede, von irgendwelchen Reden oder Festivitäten oder sowas. Aber ansonsten wird sich der Fernsehmarkt insofern entwickeln, dieses lineare Gucken, dass du sowieso alles nachsehen wirst können, in einer gewissen Art und Weise. Du kannst ja trotzdem jeden Fernsehsender gefühlt irgendwie ein paar Tage zurück auf irgendwelchen Websites oder sowas dir nochmal angucken. Selbst jetzt eine Live-Sendung, die jetzt keine große Nachhaltigkeit hat, aber das kann man halt heutzutage. Aber das Bedürfnis, etwas live zu produzieren und live zu senden, das wird sich konzentrieren in Zukunft auf so ein paar Bereiche, eben wie Sport und Information. Und der Rest wird verschwinden. Und was ich nur meinte jetzt mit Amazon, dass die sich eben in diese eigentlich fernseheigenen Gebiete vorwagen, wie eben live, das ist einfach Fußball. Ja, bringt Geld. So ist es. Jetzt sind wir sehr weit.
Ich kriege jetzt den Bogen zurück zum
sind wir zu meiner weit vom Wein. Da habe ich das Fass zum Überlaufen gebracht, könnte ich jetzt
sagen. Das Fass zum Überlaufen gebracht. Nee, du hast vielleicht gut gefüllt mit Wissen und mit Informationen, mit Emotionen. Was ich interessant fand bei den Fässern ist, dass es zwar eine Sache ist, die schon viele Jahrhunderte existiert, aber dieser eigentliche Fassausbau, also dass man Fässer nutzt, um den Wein in irgendeiner Form bewusst reifen zu lassen, ist eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert existent, und zwar von einem Louis Gaspard Estonel, vom berühmten
Chateau. Das hast du doch jetzt nachgeschlagen. Du bist auch eingeschlagen mit dem, was ich erzählt habe, und jetzt hast du nachgeschlagen. Ist das Basiswissen?
Das ist eigentlich Basiswissen. Also wenn dich irgendwie mit Wein oder Weinproduktion solltest du zumindest, oder wenn du, also auf alle Fälle solltest du Cours Estonel kennen, solltest du Saint-Steph im Bordeaux kennen, das denke ich, kennst du auch. Und irgendwann wirst du dann darüber stolpern, dass das der Erste war, der zumindest bewusst festgestellt hat, dass Partien, die aus Indien und aus Arabien zurückkamen, eine andere Qualität, einen anderen Geschmack aufwiesen. Und diese Fässer mit einem großen R versah, also als Retourware sozusagen. Und von da an nicht nur im eigenen Weingut, sondern eben auch andere dazu animierte, begeisterte, sein Wissen weitergab, um eben den Fassausbau, was ja vorher eigentlich ein reines Transportgefäß war, voranzutreiben. Das ist vielleicht so. Um die Geschichte mit dem Fass so ein bisschen zu komplettieren und nicht zu ermüdend werden zu lassen, vielleicht noch eine Anekdote, die ich erschreckend aus meiner Branche...
Was Launiges zum Schluss,
das finde ich. Ich war mit meinem Sohn in Berlin unterwegs. Ich weiß nicht, ob dir das jemals passiert ist. Ich war so schockiert.
In Berlin war ich mehrfach unterwegs.
So übergriffig. Also wir waren, mussten irgendwas kaufen, tralala, und wir mussten gemeinsam noch ein, zwei E-Mails schreiben für seine Entwicklung und so weiter. Und da wollte ich ihn bei begleiten, unterstützen, ein Äuglein drauf werfen und dachten wir auch, könnten wir dazu einen Kaffee trinken. Und haben uns in ein Café in Neukölln gesetzt und auch so ein kleines modernes Café, wo jede Bohne einen Namen hat und derjenige, der sie produziert, ein Halbgott ist. Und ich packe das Laptop aus und fragte nach dem Wi-Fi-Passwort oder nach dem WLAN-Passwort und sagte, Laptops sind hier nicht erlaubt, wir wollen solche Leute hier nicht. Hast du das jemand schon gehört oder bin ich da übersensibel?
Nee, also ich finde, man hat, finde ich, als Gastgeber durchaus die das habe ich schon ein paar Mal erlebt, aber immer in einer sehr positiven Echt? Weise, dass jemand gesagt hat, irgendwie sitzen wir mit dem Handy da und sagen, ey Leute, redet doch miteinander, müsst ihr nicht mit dem Handy.
Das ja, aber in einem Lokal, also wo es ohnehin um...
Aber in einem Café, okay, wo du halt sitzt, wo natürlich viele die Zeit nutzen, und ob ich jetzt, ganz ehrlich, ob ich mich jetzt hinsetze in der Zeitung lese oder mein Notizbuch raushole und mir was aufschreibe oder ob ich den Laptop aufklappe, finde ich, das geht ein bisschen zu weit. Dann finde ich, ist
fand,
das...
Fand ich auch, also ich weiß nicht, ob ich dazu... Oder ob das wirklich übergriffig war. Weil
ich finde auch den Satz, also solche Leute wollen wir hier nicht. Na, gut, okay. Ich weiß nicht, ob du als ein Restaurant ist ja nur oder ein Café nur bedingt ein öffentlicher Raum in dem Sinne, dass da jeder sein darf. Du hast ja schon durchaus das Recht, als Eigner so eine Art Platzverweis oder sowas auszusprechen. Aber ich, das Konzept ist falsch. Also meine Auffassung von gastronomische Einrichtungen, gibt sicherlich ein paar Regeln, aber
gerade. Aber auf der anderen Seite im Restaurant erbittest du dir es ja auch nicht, dass jemand im Gourmet-Restaurant seinen Laptop auf. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu sensibel. Also da war ja, es war eigentlich mehr ein Lernprozess für mich. Tut mir leid, wenn ich dich mit der Geschichte belästigt habe. Vielleicht sollte ich
auch heute nicht. Auch das ist ja ein Lernprozess. Also hier bei Ihnen gibt es immer viel zu lernen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge mit dir, Sebe, wo ich wieder viele Dinge lernen kann. Und ich würde noch einen Kaffee aufsetzen.
Oder einen Glühwein. Ich muss
jetzt mal die Müdigkeit abschütten. Nein.
Bis bald einmal.
Bis bald.
Ho, ho, ho.
Ho, ho, ho.